Guten Morgen. Hey, richtig schön, euch zu sehen. Wo sind denn unsere sportbegeisterten Leute? Wer ist sportbegeistert? Wer macht gerne Sport? Hände bleiben oben. Okay, da gehen schon welche runter. Wer guckt lieber Sport? Okay, verstehe. Im Moment kann man ja super viel Sport sehen. Also Olympia läuft, ich weiß nicht, bei meinem Bruder, der ist heute auch hier, läuft quasi der Fernseher im Moment 24/7. Weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Einfach, dass man das gerne im Hintergrund hat und die ganze Zeit das mitverfolgt. Ich weiß nicht, wer weiß, wie viele Goldmedaillen wir im Moment haben? 12, genau. 12 Goldmedaillen im Moment, das ist der Stand der Dinge. Genau, also keine Ahnung, ob dich das interessiert oder nicht. Aber heutzutage erfährt man ja auch relativ viel so über die Hintergründe von den Sportlern. Einige nehmen uns ein bisschen auf Instagram mit, auf den Social Media. Man hat gesehen, dass die Betten aus Pappe sind. Ich weiß nicht, ob das jemand mitgekriegt hat. Also man kriegt so irgendwie verschiedene Hintergründe mit, die man vielleicht auch manchmal gar nicht so interessant findet, aber man hört viel auch so, was in dem Hintergrund passiert. Und ich finde das irgendwie so krass zu sehen einfach, wie viele Menschen so ihr ganzes Leben diesem Sport widmen. Dieser einen Sportart, in der sie richtig gut sind und richtig gut werden wollen und so ihr ganzes Leben danach ausrichten. Und wir sehen ja jetzt im Moment gerade nur die, die es nach Olympia geschafft haben. Also wie viele Menschen haben dafür trainiert, in diese Olympiateams zu kommen? Wie viele Menschen trainieren täglich extrem hart, um halt diesen Erfolg zu haben und nehmen auch ganz viel auf sich dafür, verzichten freiwillig auf so viele Dinge, halten sich ganz streng an Trainings- und Ernährungspläne richten quasi ihren ganzen Tagesablauf und ihr ganzes Leben danach aus und sie opfern richtig, richtig viel für dieses eine Ziel, Olympia. Und keine Ahnung, wie du das findest, ob du denkst, ja, die sind halt auch alle ein bisschen bekloppt oder ob du das total nachvollziehen kannst, wie man sich für so eine Sache begeistern kann und sich dem widmen kann, habe ich auf jeden Fall total Respekt vor jedem Sportler, der sich einer Sache so krass widmet und es schafft, diese Disziplin aufzubringen, alles dafür zu tun, um dieses Ziel zu erreichen und ja, so viel dafür zu geben. Und ich sehe das und ich fieber so mit denen mit und denke einfach krass, wow, was haben die für eine Hingabe für das, was sie tun? Und es berührt mich dann zu sehen, wenn Ziele erreicht werden und wenn sie so ihre Träume, für die sie hart gekämpft haben, wahr werden. Und ja, auch wenn man hört auch viel so, dass es halt für die auch eine krasse psychische Belastung ist. Viele fallen nach Olympia auch in ein tiefes Loch, wenn so dieses Ziel, auf das sie hingearbeitet haben, dann vorbei ist. Wenn das, wo sie ihr ganzes Leben für hingegeben haben, irgendwie nicht mehr da ist, wenn dieser Sinn dann verloren geht. Und trotzdem sehe ich das und denke, wir können voll von diesen Sportlern lernen, was Hingabe bedeutet. Was echte Hingabe bedeutet. Denn auch du und ich, auch wenn wir keine Olympiasportler sind und wahrscheinlich die meisten von uns auch nie werden, sind wir geschaffen dafür, ein Leben in Hingabe zu leben. Und ich glaube, dass jeder Mensch eine innere Sehnsucht danach hat, sich jemandem oder etwas hinzugeben, sein Leben etwas zu widmen, um ihm Bedeutung zu geben. Wir wollen für etwas leben. Für etwas, das unserem Leben Bedeutung und Sinn gibt, wofür es sich lohnt zu leben, das uns irgendwie so eine Berechtigung gibt zu sein vielleicht auch. Und ich glaube, dass das etwas ist, wie wir geschaffen worden sind. Von unserem Schöpfer geschaffen, in Hingabe zu leben zu ihm. Und deswegen möchte ich heute sprechen über ein hingegebenes Leben. Und der Predigttitel heißt Hingegeben Leben. Und ich will mit euch in eine Bibelstelle gucken, wo wir aufgefordert werden, unser Leben hinzugeben. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo Gott uns auffordert oder uns einlädt, uns ihm hinzugeben. Und ich möchte eine Bibelstelle lesen, die steht in Lukas 9, die Verse 23 und 24. Danach wandte sich Jesus an alle. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Jesus fordert uns hier auf, wenn wir ihm nachfolgen wollen, unser Leben aufzugeben und uns ihm ganz hinzugeben. Und ich habe mich gefragt, okay, was bedeutet Hingabe? Also was ist das, was er hier von uns fordert? Was ist das, wozu uns hier einlädt, uns ihm hinzugeben? Und ich habe euch mal eine Definition mitgebracht, was Hingabe bedeuten könnte. Hingabe bedeutet, sich einer Person, einer Sache, einem Ideal oder einer Aufgabe vollständig und mit vollem Herzen zu widmen. Es ist ein Zustand der tiefen Verbundenheit und des Engagements, bei dem man bereit ist, Zeit, Energie und möglicherweise auch persönliche Interessen oder Bedürfnisse zu opfern, um einem höheren Ziel oder einer geliebten Person zu dienen. Das klingt nach den Olympiasportlern, oder? Das klingt nach ihnen, diese vollständige Widmung, sich hinzugeben für etwas mit ganzer Kraft, selbstlos sich einem Ziel unterzustellen quasi, das Wohl eines anderen oder in dem Fall vielleicht ein Ziel höher zu stellen als vielleicht seine eigenen Bedürfnisse. Es hat was mit Leidenschaft und Liebe zu tun, das finde ich cool. Hingabe bedeutet tiefe Verbundenheit, es bedeutet, es zeigt eine Leidenschaft, eine Liebe für etwas oder für jemanden. Sie ist geprägt von Ausdauer und Beständigkeit, dass man nicht aufgibt, wenn etwas schwierig wird, wenn Herausforderungen da sind, wenn Rückschläge da sind. Sportler haben ständig irgendwelche Rückschläge, mit Verletzungen zu kämpfen oder sonstiges. Aber echte Hingabe überwindet dies und macht weiter und rückt quasi nicht ab von seinem Ziel. Und Hingabe hat auch ganz viel mit Demut zu tun. Wenn wir bereit sind, uns hinzugeben, dann bedeutet das ja auch, dass wir quasi bereit sind, etwas von uns zurückzunehmen für ein größeres Ziel. Und das hat etwas mit Demut zu tun. Und ich finde, das beschreibt irgendwie so ganz gut, wie die Sportler sich verhalten, vielleicht ihrem Sport gegenüber. Aber vielleicht hast du auch andere Bilder im Kopf. Und ich denke vielleicht noch an eine Mutter, die sich irgendwie hingibt für ihr Baby, wenn so ein Baby geboren wird. Dann verändert sich vieles im Leben und eine Mutter ist bereit, ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse anzustellen, um den Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden. Ja, steht irgendwie nachts mehrmals auf und opfert ihren Schlaf und all diese Dinge haben ja auch etwas mit Hingabe zu tun. Und ich finde es so interessant, dass wenn eine Mutter sich für ihr Kind hingibt, also die Hingabe und die Aufopferung, die die Mutter für ihr Kind bringt, dazu führt, dass sie dieses Kind noch mehr liebt. Und das fand ich irgendwie so einen interessanten Zusammenhang, quasi zu sehen, dass wenn ich jemanden liebe oder etwas liebe, dann gebe ich mich dem hin und meine Hingabe verstärkt meine Liebe. Weil meine Hingabe gibt dem Ganzen eine ganz neue Bedeutung und eine Wichtigkeit. Und dementsprechend wächst unsere Liebe. Und das heißt, wenn wir uns Gott hingeben, dann wächst unsere Liebe zu ihm. Das ist total schön. Wenn wir uns diese Definition also nochmal angucken und uns überlegen, was bedeutet das jetzt also, uns Gott hinzugeben, dann bedeutet sich Gott hingeben, dass ich mich Gott vollständig und mit vollem Herzen widme, dass ich tief verbunden bin mit ihm, und dass ich bereit bin, Zeit, Energie und meine persönlichen Interessen und Bedürfnisse zu opfern, um ihm zu dienen. Jesus fordert dich und mich in Lukas 9 auf, täglich, jeden Tag neu, dein Kreuz auf dich zu nehmen, dein Leben aufzugeben und in Hingabe zu ihm zu leben. Jeden Tag aufs Neue die Entscheidung zu treffen, dich Gott mit vollem Herzen zu widmen und deine eigenen Interessen hinter seine zu stellen. Deswegen, es war voll cool, das hat total gut gepasst, der Eindruck, den Axel eben weitergegeben hat, oder die Bibelstelle, in der es auch darum ging, sich seinen Willen unterzuordnen. Aber wisst ihr, das passt irgendwie so gar nicht in unser Zeitalter und erst recht nicht in unsere westliche Welt. Also dieses Konzept passt einfach überhaupt nicht in dem, wie wir aufgewachsen sind, in dem, wie diese Welt funktioniert. Und mir ist das nochmal so bewusst geworden, als ich letzt mit meinen Freundinnen zusammensaß und das ganze Thema so Kinder kriegen und heiraten und irgendwann mal Familie aufbauen und so weiter auf den Tisch kam. Und ganz viele meiner Freundinnen, die früher immer gesagt haben, ja, auf jeden Fall heiraten, Kinder kriegen irgendwann und so weiter, mittlerweile sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich Kinder kriegen will. Und wir haben uns da ein bisschen drüber ausgetauscht und mir ist so bewusst geworden, dass das irgendwie echt so ein Zeitgeist ist, einfach auch so von meiner Generation. Wir kriegen relativ spät Kinder heutzutage, wir heiraten relativ spät im Vergleich vielleicht zu Generationen vor uns. Und wir bauen uns schon ein Leben auf, wir starten unsere Karrieren, wir haben unsere eigenen Wohnungen, kaufen Häuser und was auch immer. Und wir leben unser Leben und uns gefällt unser Leben und wir können entscheiden, was wir tun, wo wir in Urlaub fahren, wie lange wir in Urlaub fahren, wofür wir unser Geld ausgeben. Und dann auf einmal soll man die Entscheidung treffen, das alles wieder aufzugeben. Für einen Menschen. Dann auf einmal soll man die Entscheidung treffen, okay, jetzt soll ich ein Kind kriegen, weil jetzt will ich ein Kind kriegen, alles wird sich verändern. Und viele meiner Freundinnen sind an diesem Punkt und denken sich so, boah, ich weiß gar nicht, ob ich bereit bin, dieses Leben, was ich mir bis hierhin jetzt aufgebaut habe, wieder aufzugeben. Und das ist irgendwie, ja, die Zeit, in der wir gerade leben und Hingabe steht im krassen Widerspruch eigentlich zu diesem Ich, zu der ich-bezogenen Gesellschaft, in der wir leben, in der meine Gefühle und mein Empfinden und meine Bedürfnisse ja eigentlich über allem stehen. Und doch bin ich tief davon überzeugt, dass wir innerlich die Sehnsucht danach haben, uns etwas oder jemandem hinzugeben. Und dass wir alle auch an diesen Punkt kommen, wo wir merken, dieses ich-bezogene Leben, das wir dann vielleicht leben, uns auch nicht glücklich macht. Und ich möchte mit euch heute über Fasten sprechen, als ein Ausdruck von Hingabe. Eine Ausdrucksform von Hingabe. Und ich glaube, dass in Fasten ein Schatz liegt, den wir vielleicht auch in unserer Gesellschaft, in unserer Welt ein bisschen verloren haben. Es war eigentlich etwas, was Christentum immer begleitet hat und auch heutzutage in vielen anderen Ländern und anderen Kulturen noch viel stärker gelebt wird als bei uns heutzutage. Und Christen haben schon immer äußerliche Handlungen getan, um Gott Hingabe zu zeigen. Und das kann ja vieles sein. Also das kann sein, dass Menschen ihre Hände gehoben haben, dass sie sich hingekniet haben zum Beten, dass sie dieses Händefalten gemacht haben, dass sie sich den Kopf bedeckt haben oder dass sie halt eben auf Essen verzichtet haben, um Gott Ehre zu bringen, um seine Heiligkeit anzuerkennen, um vielleicht auch Reue zu zeigen, um sich ihm unterzuordnen und quasi Gott einfach äußerlich auch zu zeigen, hier bin ich, ich gebe mich ganz hin, dir gehört mein Leben. Das ist etwas, was innerlich passiert, aber was ja durch verschiedene Ausdrucksformen auch äußerlich zeigen kann. Und natürlich können das tote Rituale werden, die gar nichts zu bedeuten haben, aber ich habe mich so gefragt, ist das ein Grund, seine innerliche Haltung gar nicht mehr äußerlich auszudrücken, nur weil wir Angst haben, dass es ein totes Ritual werden könnte? Ich glaube trotzdem, dass es total wichtig ist, Dinge auch äußerlich auszudrücken. Und du kennst ja dein Herz. Und wenn du sagst, du fastest, weil du das Gefühl hast, dass du Gott irgendwie was beweisen musst oder dass er dich sonst nicht erhört, dass du das Gefühl hast, du musst ihn irgendwie bewegen, um etwas zu tun in deinem Leben oder um ihn gnädig zu stimmen, dann sind das keine guten Ansätze. Dann ist das keine gute Motivation, um zu fasten. Aber wenn Fasten deine Antwort ist auf Gottes Liebe und Gnade dir gegenüber und auf seine Herrlichkeit, die du erlebt hast, hey, dann ist das eine richtig gute Motivation, um ins Fasten zu gehen und um zu sagen, hey Gott, du berührst mich, ich empfange deine Gnade, ich sehe deine Herrlichkeit und ich will mich dir hingeben und ich gehe in eine Zeit des Fastens und des Gebets. Fasten sollte aus dem Wunsch heraus geschehen, sich hingeben zu wollen, ihm nahe zu kommen. Und ich finde das so genial, das ist also zum Beispiel etwas, was wir auch bei Jesus sehen. Wenn wir uns mal dran erinnern, wann hat Jesus gefastet? Wann war das? Zu welchem Zeitpunkt? Vor seinem Dienst, genau, das ist das, was wir häufig sehen, aber nach seiner Taufe. Und wenn wir uns das mal so rum angucken, dann könnte man auch sagen, okay, Jesus hatte eigentlich einen krassen Gottmoment. Also wenn wir uns angucken, wie Jesus Taufe abgelaufen ist, das war ein Moment, sage ich mal. Da gab es eine richtig krasse Gottbegegnung. Er wurde getauft. Es hieß, der Himmel hat sich aufgetan. Der Heilige Geist kam wie eine Taube auf ihn. Und dann kam noch eine akustische Stimme, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn. Und ich denke so, krass, also was für ein krasser Gottmoment hatte er in diesem Augenblick. Und er wird erfüllt vom Heiligen Geist nochmal so ganz neu. Und seine Reaktion darauf ist es, Fasten zu gehen. Der Heilige Geist, das heißt, der Geist führt ihn danach in die Wüste, in eine Zeit des Fastens. Und vielleicht ist das bei dir noch so ein Fragezeichen und du denkst, Fasten ist doch eigentlich so eine alttestamentliche Geschichte und heutzutage leben wir doch unter der Gnade und wir müssen doch nichts mehr tun, um Gott zu gefallen und um ihm irgendwie zu bewegen. Und da hast du total recht. Aber nur, weil wir alles aus Gnade schon geschenkt bekommen haben, hören wir doch nicht auf, Gott unsere Ehre zu erweisen. Deswegen ist er doch nicht weniger heilig, er ist es nicht weniger wert, angebetet zu werden und er verdient es immer noch, unsere volle Hingabe zu bekommen. Und auch Jesus sagt ganz klar, dass wir fasten werden. Quasi. Einfach nur vielleicht eine Bibelstelle dazu, zum Beispiel Matthäus 9, die Verse 14 und 15. Da beschweren sich die Jünger von Johannes bei Jesus quasi. Sie sagen, an einem anderen Tag kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und erkundigten sich, wir und auch die Pharisäer fasten regelmäßig, warum tun deine Jünger das eigentlich nicht? Ja, die dachten so, warum machen wir hier die ganze Arbeit und deine Jünger müssen diese Arbeit nicht tun? Und Jesus fragt sie dann, sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Dann werden sie fasten. Er wusste, wenn ich nicht mehr hier bin, dann werden sie Fragen haben, sie werden verzweifelt sein, sie werden Momente haben, wo sie nicht wissen, was sie tun sollen. Sie werden das Gefühl haben, sie brauchen mich, sie werden mich vermissen, sie wollen mir nah sein und dann werden sie fasten. Das ist das, was Jesus hier ganz klar sagt. Fasten ist ein Ausdruck unserer Hingabe zu Gott und wir signalisieren damit oder wir können damit signalisieren, ich nehme mich und meine Bedürfnisse zurück und nehme mich nicht so wichtig, und ich konzentriere mich auf das, was Gott vorhat und unterstelle mich seinem Willen. Und wenn wir uns Gott hingeben wollen und uns seinem Willen unterstellen wollen, dann müssen wir erstmal wissen, was er will. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es schon manchmal schwer zu wissen, was ich eigentlich will. Ich bin nicht so der entscheidungsfreudigste Mensch, muss ich gestehen. Und manchmal merke ich so, dass ich Zeit brauche und dass ich mal mich hinsetzen muss und mich fragen muss, Jessica, was willst du eigentlich? Was ist das, was du eigentlich gerade willst? Was ist das vielleicht auch, was dein Körper dir gerade sagt, was gut für dich wäre und all das. Und das fällt mir manchmal schon schwer, diese Dinge mal zu hinterfragen und sich mal Zeit zu nehmen und mal hinzuhören und mal zu gucken, was brauche ich denn eigentlich gerade? Was schreit mein Körper hier eigentlich gerade zu mir, was mein Bedürfnis ist? Was muss sich vielleicht auch gerade mal ändern? Was sind die Dinge, die ich vielleicht gerade unterdrücke und dem ich keine Bedeutung schenke quasi? Was will ich eigentlich gerade? Ja, und wenn man sich das fragt und man will das herausfinden, dann gibt es so drei Dinge, die man ganz gut machen kann oder die man eigentlich machen muss, um das herauszufinden. Das erste ist, ich muss andere Stimmen identifizieren und ausschalten. Ja, ich muss herausfinden, was sind die Stimmen, die andere zu mir sprechen, wo höre ich meine Mutter zu mir reden, meine Lehrer zu mir reden, meinen Vorgesetzten zu mir reden, meine Freunde zu mir reden, was sind die Stimmen, die mir sagen wollen, was ich wohl alles wollen soll? Und was will ich eigentlich? Was ist tatsächlich meine Stimme in dem Ganzen? Ich muss Gefühle prüfen und ordnen. Ja, wir haben ganz viele Gefühle in uns und ich muss sie wahrnehmen. Ich muss gucken, okay, was fühle ich denn eigentlich über diese Situation? Und dann muss ich mir die Zeit nehmen, sie zu prüfen und zu ordnen, zu gucken, ist das ein Gefühl, was gerade relevant ist? Ist das ein Gefühl, was tatsächlich gerade auch stimmt? Oder ist das eine Lüge, die ich hier gerade glaube? Was ist das mit diesem? Was sagen mir diese Gefühle? Und ich muss sie ordnen und mich fragen, okay, was für eine Priorität gebe ich dem? Und dann muss ich das größere Ziel fokussieren. Ich muss quasi mich fragen, okay, was ist mein größeres Ziel? Wo will ich denn eigentlich hin, damit ich jetzt eine gute Entscheidung treffen kann, die auch in die Richtung geht und nicht nur eine Entscheidung für jetzt in diesem Moment treffen, das mich aber überhaupt nicht dahin bringt, wo ich eigentlich hin will, auf Dauer. Und dafür muss man sich intentionell Zeit nehmen. Und genauso ist es, wenn wir herausfinden wollen, was Gottes Wille ist, was sein Wille ist. Und Gott spricht ja die ganze Zeit mit uns. Der Heilige Geist lebt in uns und er gibt uns die ganze Zeit Dinge und er offenbart uns seinen Willen. Aber genauso wie vielleicht auch unsere Körper die ganze Zeit zu uns spricht und wir das ganz schön ignorieren können zwischendurch und unterdrücken können, ist es ja genau das Gleiche. Und manchmal brauchen wir es einfach, dass wir uns Zeit nehmen und hinsetzen und sagen, okay Gott, was genau willst du mir sagen? Was ist das, was du zu mir sprechen möchtest? Und ich muss diese Dinge tun. Ich muss gucken, was sind andere Stimmen, die nicht Gottes Stimmen sind, die zu mir sprechen. Ich muss das unterscheiden. Ich muss gucken, okay, wo ist Gottes Stimme in dem Ganzen? Ja, da hilft es, in die Bibel zu schauen, Dinge und Gedanken mit der Bibel abzugleichen und zu gucken, ist das was, was Gott tatsächlich sagt? Oder steht das eigentlich entgegen seines Wortes? Es hilft, auch vielleicht Vergebung auszusprechen und Dinge aufzuarbeiten, die dich verletzt haben, woraus dann Gedanken und Stimmen entstehen. Auch hier musst du Gefühle ordnen und dich fragen, ist das ein göttliches Gefühl, was ich habe? Und wenn dich etwas in Angst und Panik versetzt, wenn dich etwas in Depression oder in Hoffnungslosigkeit stürzt, dann sind das keine göttlichen Gefühle. Ja, aber wenn du innerliche Unruhe empfindest und Unfrieden über Dinge, dann kann das sehr wohl von Gott kommen. Ja, und das sind Dinge, die wir prüfen müssen, die wir ordnen müssen. Und dann müssen wir gucken, hey, was ist das Ziel, was Gott mit uns hat? Was ist die Berufung, die Gott für dich hat? Was ist das, was er in dich hineingelegt hat? Wo will er mit dir hin? Und nur wenn wir dieses größere Ziel wissen, können wir dann, oder daran können wir wieder ausrichten, was sind die kleinen Schritte, was ist das, was Gott jetzt in diesem Moment für mich will, in dieser Situation? Und auch dafür brauchen wir Zeit. Zeit im Gebet, in der Heilige Geist uns leiten kann, zu uns sprechen kann und sind wir ehrlich, wir finden diese Zeit häufig nicht in unserem Alltag, oder? Uns mal dieses wirklich mal hinzusetzen. Und wenn du das schaffst, herzlichen Glückwunsch, richtig schön. Ich freue mich, dass du das schaffst. Und wir alle sollten versuchen, das mehr und mehr einzubauen in unseren Alltag. Und trotzdem haben wir einfach gedacht, es ist total gut wieder auch, dass wir uns diese Zeit ganz bewusst nehmen und einräumen. Und deswegen wollen wir das tun als Kirche, gemeinsam auch wieder in der nächsten Woche uns 3 Tage aussondern und uns Zeit nehmen, um mal richtig hinzuhören wieder, um Gott zu fragen, hey, was ist das, was du vorhast, was willst du, um intensiv ins Gebet zu gehen. Und ich arbeite an der Schule, genau, das habt ihr jetzt schon mitgekriegt. Und ich habe jetzt zum Sommer, oder nach den Sommerferien jetzt, eine neue 5. Klasse übernommen. Und jetzt habe ich 26 kleine Menschen, die ich neu kennenlernen darf. Und das ist total spannend und aufregend, und sie kennenzulernen mit all ihren Stärken und Schwächen, mit Gewohnheiten und Angewohnheiten, die sie so mit sich bringen. Und ja, jetzt stehen wir wieder vor dieser Herausforderung, irgendwie 26 individuelle Menschen individuell zu fordern und zu fördern und irgendwie das Potenzial aus ihnen herauszuholen. Und wir denken uns immer mal ein paar neue Sachen aus. Wir haben unseren Klassenraum ganz anders gestaltet dieses Mal. Wir wollen mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Und unter anderem findet man bei uns im Klassenraum solche Dinger hier, solche Ohrenschützer. Und die Kinder ziehen sich das ganz gerne mal auf. Oh, das klingt ganz cool. Um sich abzuschirmen. Um einfach mal das, was so drumherum passiert, auszublenden und sich auf das zu konzentrieren und zu fokussieren, was gerade vor ihnen ist und was sie tun sollen. Oder vielleicht habt ihr das auch schon mal gemerkt, oder das sieht man auch häufiger, wenn man mit Kindern so ein Hörverstehen macht, die sollen sich was anhören und das Hörverstehen läuft, dann halten die so ihre Augen zu, um sich ganz doll zu konzentrieren und zuzuhören. Und Ja, das heißt, sie halten sich die Ohren zu, um besser zu sehen. Sie halten sich die Augen zu, um besser zu hören. Und eigentlich geht es darum, irgendwie einen Sinn auszuschalten, um den anderen Sinn zu schärfen. Und ich weiß nicht, wer schaltet auch das Radio zumindest leise, wenn er einen Parkplatz sucht? Ja, doch einige, vor allen Dingen Frauen. Ja, ich weiß. Auch das ist ja so eine Reaktion darauf, ne? Zu sagen, okay, ich muss mich jetzt mal konzentrieren und dann wird irgendwas ausgeschaltet. Und im Endeffekt ist das genau das, warum wir quasi sagen, hey, wenn wir in diese Gebetszeit gehen, in die Zeit, wo wir Gott hören wollen, wo wir uns auf ihn fokussieren wollen, wo wir einfach nochmal ganz intensiv ins Gebet gehen wollen, wollen wir das mit Fasten unterstützen. Bei Fasten ist ja im Endeffekt, oder wir können das quasi so sehen, wie dass wir halt einen Sinn zuhalten. Also wenn wir quasi auf etwas verzichten, was eigentlich unseren Leib oder unserer Seele gut tut und nährt, also wenn wir auf Essen verzichten, was unserem Körper stärkt, wenn wir vielleicht auf Medien verzichten, die sonst unsere Seele immer ganz schön mal füttern, ja, wenn wir auf diese Dinge mal verzichten, schwächen wir diesen Teil in uns, den Leib und die Seele, aber wir kriegen dadurch quasi einen gestärkten Geist oder wir können uns da mehr fokussieren auf etwas anderes, nämlich auf Gottes Stimme und auf das, was uns geistlich stärkt. Also quasi, ja, schwächen wir das eine, um das andere zu stärken und zu schärfen. Und in Epheser 3, Vers 16 betet Paulus oder ja, quasi über die Epheser, und er sagt, ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Und das ist das, was wir wollen und was wir in dieser Zeit erleben wollen, dass wir innerlich stark werden durch seinen Geist. Dass unser Geist gestärkt wird. Und deswegen wollen wir als Kirche wieder ganz bewusst diese Fasten- und Gebetstage gehen quasi und uns diese Zeit nehmen, uns neu auszurichten und Gott halt auch zu erlauben, an uns zu arbeiten, zu uns zu sprechen, Dinge an die Oberfläche zu holen, die wir vielleicht eine Weile mal unterdrückt haben, und uns ihm auszuliefern und hinzugeben. Und das wollen wir einfach gemeinsam machen, weil wir glauben, dass das einfach eine Kraft hat, wenn wir das gemeinschaftlich tun, wenn wir uns dabei gegenseitig unterstützen können. Und wir haben uns auch gedacht, ne, dieses, also um dich einfach in dieser Zeit quasi gut zu unterstützen, haben wir wieder dieses Programm vorbereitet, was wir quasi eigentlich ja immer machen. Das heißt, wir werden am Dienstagabend mit Fasten starten. Vielleicht können wir diese Fastenfolie mal einmal anwerfen, wo die ganzen Sachen draufstehen. Also wir werden am Dienstagabend wieder ganz normal anfangen zu fasten. Und dann werden wir Mittwoch, Donnerstag und Freitag hier morgens eine Gebetszeit haben, wo wir einfach gemeinsam ins Gebet gehen können. Und wir haben das wieder so getaktet auf 6, 7 und 8, dass für jeden vielleicht was dabei ist. Und genau, werden dort beten gemeinsam. Dann werden wir Mittwochabend und Freitagabend hier Veranstaltungen haben, wo es darum geht, einfach, ne, auch Gott zu suchen, Gott zu begegnen. Am Mittwoch wollen wir einfach zusammenkommen und gucken, okay, was hat Gott jedem Einzelnen aufs Herz gelegt? Wir wollen es einfach miteinander teilen, uns ermutigen in dieser Zeit des Fasten und Gebets, für Dinge beten, wo wir Durchbrüche brauchen. Und dann wollen wir das Freitag mit dem Fastenbrechen abschließen quasi gemeinsam und dann danach noch einen Lobpreisabend haben und genau einfach Gott loben und eine gute Zeit noch in seiner Gegenwart verbringen. Dazu bist du herzlich eingeladen, dich mit einzuklinken und das mitzumachen und Gott das einfach diese 3 Tage mit zu widmen quasi. Und wenn wir von Fasten sprechen, dann sprechen wir immer von Vollfasten, also davon nichts zu essen, aber bitte zu trinken. Das ist das, wie wir fasten. Aber wenn du jetzt hier bist und sagst, boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das habe ich noch nie gemacht oder das kann ich nicht mehr oder wie auch immer, dann sag nicht, ja, da kann ich nicht dran teilnehmen, ich bin raus, so, sondern dann such dir was, wie kannst du Gott Hingabe zeigen, wie kannst du dich irgendwie einklinken, du kannst Teilfasten machen, lass eine Mahlzeit weg, mach ein Intervallfasten, wo du irgendwie sagst, okay, in der Zeit esse ich nichts, es geht ja darum, auch Also Gott Hingabe zu zeigen, aber auch Zeit zu schaffen einfach, um Gott zu begegnen, um ins Gebet zu gehen. Also guck einfach, wo kannst du was weglassen, um Gott Raum zu geben. Du kannst ein Daniel-Fasten machen, wo du einfach sagst, okay, bestimmte Sachen lasse ich weg, ich esse nur ausgewählte Sachen. Oder zumindest, und das würde ich eigentlich allen empfehlen, die so oder so fasten, ein Medienfasten zu machen, Social Media mal zugeschlossen zu lassen, vielleicht die Zeitung tatsächlich mal liegen zu lassen und nicht aufzuschlagen. Und all solche Dinge, auch dort ins Fasten zu gehen, wenn du da noch Informationen zu brauchst, unsicher bist, Fragen hast. Hinten auf dem Tisch liegen ganz viele Informationen zu den verschiedenen Fastenarten, Bibelverse zum Fasten und all sowas. Nimm dir das gerne mit oder sprich einfach einen von uns an, wenn du Fragen hast, wie du vielleicht dran teilnehmen kannst. Aber ich will dich heute eigentlich schon auch herausfordern und dich fragen, hey, wie viel bist du denn bereit zu geben? Jesus fordert uns auf, alles zu geben. Unser ganzes Leben aufzugeben und ihm nachzufolgen. Und er weiß, in welcher Situation du bist. Er weiß, was alles für dich ist. Er weiß, was viel für dich bedeutet. Ja, wir erinnern uns vielleicht an die Story in der Bibel, wo er die arme Witwe sieht, die so zwei kleine Pfennige ins Opfer gibt. Und er sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Er weiß, was viel für dich ist. Aber ich will dich heute trotzdem fragen, wie viel bist du bereit zu geben? Auf der Jugendfreizeit, die wir jetzt hatten im Sommer, hatten wir das Thema, so das Oberthema, Jesus-like, Leben wie Jesus. Und wir haben uns in der Bibel angeschaut, wie Jesus gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist und wie er so drauf war quasi, um abzuleiten, was bedeutet das für unser Leben, wie können wir ihm nachfolgen, wie können wir so sein wie er, wie können wir so leben, wie er gelebt hat. Und mir ist jetzt einfach auch nochmal so bewusst geworden, hey, häufig romantisieren wir vielleicht so dieses Kreuz und Jesus Tod am Kreuz und wir sagen, ja, er hat das aus Liebe getan und es ist ein Akt der Liebe, aber es hat ihn auch alles gekostet. Es hat ihm auch alles gekostet und ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir, und vielleicht trifft das auf dich nicht zu, aber auf mich auf jeden Fall, dass wir es manchmal so romantisieren und auch so zu Leuten sagen, hey, weißt du was, komm und folge Jesus nach, dann wird alles gut, alle deine Probleme werden sich auflösen und deine Träume sich erfüllen und so weiter. Aber das ist eigentlich nicht das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, gib dein Leben auf. Nimm dein Kreuz auf dich, gib dich ganz hin und folge mir nach. Es geht nicht darum, dass alles einfach und leicht wird und unsere Träume sich erfüllen, sondern es geht darum, dass wir einen Gott an unserer Seite haben, der uns durch alles durchbegleitet und der uns eine Erfüllung gibt und ein Leben gibt, das wir in dieser Welt nicht erleben können. Jesus' Weg ist der Weg des Aufopferns und der Hingabe. Er hat sein Leben hingegeben für dich, damit du ewiges Leben haben kannst. Er hat seine Interessen und seine Bedürfnisse unter die des Vaters gestellt, als er gesagt hat, Herr, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, aber dein Wille nicht mein Wille. Er hat sich zurückgenommen und hat sich quasi untergeordnet und hat sich hingegeben für dich, aus Liebe zu dir. Er hat vollkommene Hingabe gelebt. So sehr liebt er dich, dass er sich für dich hingegeben hat und es kostete ihn alles. Jesus-like, so leben wie Jesus, ein hingegebenes Leben leben. Jesus' Weg ist der Weg der Aufopferung, es ist der Weg der Selbstaufgabe. Und in diesem Prozess des Sterbens erleben wir, und das ist das Wunder, halt Auferstehung und ewiges Leben und Erfüllung in ihm. Bist du bereit, dich ihm ganz hinzugeben? Das ist meine Frage an dich heute Morgen. Und wisst ihr, ich weiß, dass die Antwort Nein ist. Also zumindest ist das meine Antwort in den allermeisten Fällen. Nein, wir sind nicht bereit, uns ihm voll hinzugeben. Und auch Petrus wusste das und hat das stark selber erleben müssen. dass er zu Jesus gesagt hat, ich werde dich niemals verleugnen, ich werde bis in den Tod mit dir gehen, ich gebe mich dir ganz hin, und dann verleugnet er ihn doch. Und wir haben auf der Freizeit ein Lied gesungen. Und in diesem Lied haben wir immer wieder gesungen, ich gebe mich ganz hin. Und ich habe das gesungen und ich habe das innerlich gespürt, dieses, ja, ich will das, ich will mich ganz hingeben. Ich will, ich habe Sehnsucht danach, mich ganz hinzugeben und ihm ganz nahe zu sein. Und doch war ich mir so bewusst, dass ich dem Anspruch nicht genüge, dass ich es nicht schaffe, mein ganzes Leben ihm hinzugeben. Und ich habe mich in diesem Zwiespalt befunden und deswegen, ich weiß, was das heißt. Also wenn ich dich heute frage, bist du bereit, dich ganz hinzugeben? Wie viel bist du bereit zu geben? Dann frage ich das nicht, um dich bloßzustellen, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen oder irgendwie dich anzuklagen oder hier einen Wettbewerb draus zu machen. Na, wie viel, wer ist bei wie viel Prozent gerade? Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, eine echte Bestandsaufnahme zu machen. Wie geht es deinem Herz gerade mit Gott, mit deiner Beziehung zu Gott? Wie geht es dir gerade? Wie viel bist du gerade bereit zu geben? Bist du gerade bereit, dich ganz hinzugeben? Wo stehst du dort gerade? Wie geht's deinem Herz? Oder spürst du das halt auch, das, was in der Welt ist, dass Menschen versuchen, ihr Leben festzuhalten, nicht bereit sind, es hinzugeben und aufzugeben für etwas? Fühlst du dich auch nicht bereit? Hast du Angst davor, dein Leben loszulassen und es ganz in Gottes Hände zu legen? Und we all fall short, also wir alle genügen diesem Anspruch nicht. Die Antwort auf die Frage, wie viel bist du bereit zu geben, lautet immer nicht genug. Sie lautet eigentlich immer nicht genug. Und in Römer 3, Vers 23 lesen wir, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. We all fall short of his glory. Aber genau dafür ist Jesus gestorben. Genau dafür hat er sein Leben hingegeben. Genau dafür hat er alles gegeben, damit aus deinem Nicht-Genug ein Genug werden kann. Und egal, wie viel du heute bereit bist zu geben, es ist genug für Jesus. Das ist die gute Nachricht. Egal, wie viel du bereit bist, heute Morgen zu geben, es ist genug für Jesus. Und er macht aus deinem Nicht-Genug ein Genug. Wenn wir angucken, Petrus hat ihn verleugnet. Jesus wird gekreuzigt. Jesus stirbt. Als Jesus auferstanden ist, begegnet er Petrus wieder. Und was passiert dort? Haben wir auch auf der Freizeit drüber gesprochen. Jesus fragt Petrus, Petrus, liebst du mich? Und Petrus kämpft mit sich und er sagt, es ist schwierig, das zu erwidern. Und er sagt, er benutzt dann stattdessen die Formulierung, Jesus, du weißt, ich hab dich lieb. Und Jesus fragt ihn wieder, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, Jesus, ich hab dich lieb. Und ihm ist bewusst, dieses Sein nicht genug. Aber was macht Jesus? Jesus sagt, das ist mir genug. Und er geht einen Schritt auf ihm zu und er fragt ein drittes Mal, aber er fragt diesmal, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ja, Jesus, du weißt es, ich hab dich lieb. Und Jesus sagt, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Jesus arbeitet mit dem, was du bereit bist zu geben. Und an den Stellen, where we fall short, wo wir nicht genügen, werden wir umso mehr uns dem bewusst, dass wir Jesus brauchen. Und das ist was total Gutes. Das ist was total Gutes, dass wir uns immer wieder dem bewusst werden, dass wir es eben nicht aus eigener Kraft schaffen können, dass wir eben nicht die perfekten Menschen sind, sondern dass wir Jesus brauchen. Und wie cool ist es, dass er diese Lösung bietet und sagt, ich will das sein, ich will den Rest dazugeben. Ich weiß, ich kann nicht schaffen, alles zu geben, aber ich weiß, dass Jesus den Rest dazu gibt. Und ich würde jetzt gerne mit euch dieses Lied, was wir auf dieser Freizeit gesungen haben, gemeinsam singen. Und ich will euch einfach auffordern, einladen, dieses Lied zu singen und zu gucken, okay, Gott, ich will mich dir hingeben. Also einfach mal zu hören, ist das etwas, was Widerhall in dir findet? Empfindest du diese Sehnsucht danach, dich ihm hinzugeben? Und dann das auch wahrzunehmen, dieses nicht genug, dieses, okay, ich kann dir gar nicht so viel geben, wie du es wert bist zu geben, Jesus. Ich brauche dich. Ich brauche, dass du den Rest gibst. Und dich einfach zu fragen, okay, wo stehe ich da gerade? Wo ist da mein Herz? Jesus, mach aus meinem Nicht-Genug ein Genug. Vielleicht können wir schon mal aufstehen. Und ich will dich, ich bin heute richtig fordernd. Ich fordere euch richtig heraus heute. Wenn das was ist, was dir in dir Widerhall gibt und du das gleich singst und du spürst, ja, ich will das, ich will mich Gott mehr hingeben, oder du dieses Gefühl hast von, ich brauche Jesus, dass er diesen Rest tut, dann, wenn du das singst und du das empfindest innerlich, dass Gott dich zieht, dass der Geist dich zieht, dann komm doch einfach, während wir dieses Lied dann singen, hier nach vorne. Stell dich hier hin, auch als so ein äußeres Zeichen, als äußere Ausdrucksform, dich ihm hinzugeben. Und bring das einfach zu ihm. Bring das, was du hast, zu ihm. Und lass dich erfüllen von ihm und ihm den Rest machen. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so gut bist, dass du so gnädig mit uns bist, Jesus. Und ich danke dir, dass du in dieser tiefen Verbundenheit mit uns leben willst, dass du uns diese Sehnsucht ins Herz gelegt hast, uns dir hinzugeben. Jesus, ich bete, dass wir diese Sehnsucht spüren, dass wir uns von dir ziehen lassen, dass du, Heiliger Geist, uns ziehst zum Vater, in deine Arme, dort, wo wir sein sollen, das, was uns Bedeutung und Sinn in diesem Leben gibt, gemeinschaftlich mit dir zu leben. Sich von dir lieben zu lassen und dich zurückzuleben, Jesus. Sprich jetzt zu uns in dieser Zeit, wo wir dieses Lied singen. Zeig uns, wo wir stehen, wo wir in unserem Herzen, was wir dort in unserem Herzen haben. Und zeig uns einfach, oder ja, sprich uns zu, Jesus, dass das, was wir haben, genug ist für dich. Und dass du den Rest tust. Ist, dass du unseren Schrei hörst, dass du unsere Sehnsucht siehst und dass du sie nicht unbeantwortet lässt. Danke für deine Gegenwart, die hier ist. Danke, dass du jedes einzelne Herz berührst. Danke, dass du den Rest dazu tust, Jesus. Danke, dass du uns heilst dort, wo unsere Herzen verletzt sind. Dort, wo wir Hoffnung aufgegeben haben. Dort, wo wir Angst haben, uns ganz hinzugeben. Bleibt euch einfach gerade dort, wo ihr steht. Ich will einfach nur fragen, ob vielleicht heute jemand hier ist, der diesen Gott, der sich ganz hingegeben hat für dich, noch gar nicht richtig kennt und das noch gar nicht für sich angenommen hat, dass jemand bereit war, sein ganzes Leben hinzugeben für dich, weil er dich so sehr liebt. Wenn du heute hier bist und du hast das für dich so noch nie angenommen, du hast Gott noch nie gesagt, ja, Gott, das ist das, woran ich glaube. Ich glaube daran, dass du dein Leben für mich gelassen hast, dass du mir all meine Sünden vergeben hast, sodass ich frei vor dich kommen darf und dass du mein Genug. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann will ich dich einladen und auch herausfordern, das jetzt zu tun. Vielleicht schließen wir alle mal kurz unsere Augen, sodass du einfach nur einen Moment zwischen dir und Gott hast. Und wenn dich das heute betrifft und du sagst, ja, das möchte ich heute. Ich möchte heute diesem Gott sagen, ich bin dankbar, dass du dich ganz hingegeben hast. Und ich möchte auch mein Leben dir geben. Dann heb doch einfach mal ganz kurz deine Hand. Als äußeres Zeichen, um Gott zu zeigen, ja, das bin ich. Ich will mich dir hingeben heute Morgen. Sei einfach mutig und heb kurz deine Hand. Gebet sprechen, und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann sprich es doch einfach nach. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben hingegeben hast für mich. Ich sehne mich nach dir und ich will mich dir ganz hingeben. Ich weiß, dass ich das nicht immer schaffe. Und ich danke dir, dass du den Rest gibst. Komm du neu in mein Leben und sei du mein Herr und mein Gott. Amen. Diesen Teil des Gottesdienstes hier, ihr seid ganz herzlich eingeladen, noch zu bleiben. Euch hinten in die Liste einzutragen, wenn ihr beim Fastenbrechen dabei sein wollt am Freitag, damit wir genug Suppe da haben, noch runterzugehen. Ich glaube, es ist bestimmt, weiß ich, ist noch Kuchen da? Ja, ganz viel Kuchen ist von gestern von der Hochzeit noch da. Da dürft ihr euch gerne bedienen. Genau, setzt euch noch zusammen, habt noch ein bisschen Gemeinschaft. Wenn du noch ein ganz spezielles Anliegen haben möchtest, für das du noch gebeten möchtest, dann komm nach vorne. Wir werden hier noch stehen und ja, würden gerne für dich beten. Genau. Und dann wünsche ich euch noch einen richtig schönen Sonntag und bis nächste Woche.